1, 2, 3.
Listen.
Wenn es rein ums Personal Training geht, dann spezialisiere dich so, dass du in deiner Außendarstellung schon jemand bist, der sehr genau weiß, was er tut. Ja, also im Personal Training geht es immer darum, du willst Leuten helfen, nackt gut auszusehen. Und so musst du dich auch nach außen hin darstellen. Du musst jemand sein, den man abnimmt. Okay, wenn ich zu dem gehe, dann lässt der mich in Zeitraum XY nackt gut aussehen. Punkt. Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Otte, der Host dieser Sendung, Podcast Q&A Episode 25. Ist quasi ein Jubiläum. Ne? Das muss eigentlich gebührend gefeiert werden. 25 mal jede Menge Fragen eurerseits. Auch dieses Mal wieder sehr, sehr gute Fragen reingekommen. Ich bedanke mich jetzt schon mal wieder im Vorfeld dafür, dass ihr immer solche entsprechend auch für ja alle Zuhörer des Podcasts interessanten und wertvollen Fragen raushaut. Zum Start werde ich mal wieder ein kleines Update geben meinerseits. Was ist bei mir los seit letzter Woche? Wenn Podcast Q&A auf Podcast Q&A folgt, dann passiert natürlich meistens nicht so viel. Aber ich kann ja mal so ein Update geben. Ich bin jetzt wieder bei knapp 90 Kilo Durchschnittsgewicht angekommen nach dem Mini-Cut. Ich weiß gar nicht, wo ich da war. Ich glaube bei 85 Kilo. Ich habe es gar nicht genau im Kopf jetzt. Ich glaube bei 85 Kilo bin ich da gewesen. Und jetzt, ziemlich genau einen Monat später bin ich schon wieder bei 90 Kilo und habe heute Morgen Form-Updates gemacht, habe mit Steve eingecheckt sozusagen und trotzdem ist die Form noch sehr, sehr gut. Also wir haben noch sehr, sehr viel Spielraum nach oben, was mich natürlich ungemein freut halt. Ne? Also das ist natürlich ein sehr, sehr gutes Signal dafür, dass da qualitativ Muskulatur draufgekommen sein muss, dass die 90 Kilo nicht nur mehr Körperfett geschuldet sind und dass da halt noch Spielraum nach oben ist für Gewichtszuwächse. Wie gesagt, ich glaube, bis April haben wir max bis 92,5 geplant. Also ich bin da recht schnell bis jetzt, obwohl jetzt ist auch schon wieder Februar, März, April. Also alles ziemlich genau im Flow von der Rate of Gain, von der Gewichtszunahmerate. Und was mich halt dabei sehr, sehr wundert, ist tatsächlich, dass ich da wirklich mit meinen 3200 bis 3300 Kalorien aktuell auskomme und damit die Rate of Gain einhalten kann. Hab dann mal natürlich so ein bisschen evaluiert, woran könnte das liegen. Hab halt im Durchschnitt wirklich 10.000 bis 12.000 Schritte täglich oder so im Wochendurchschnitt, die ich so zurücklege. Und das sind wirklich rein Schritte, die durchs Personal Training zusammenkommen. Ich habe eigentlich seit dem Winter so gut wie keine extra Spaziergänge mehr gemacht. Es sei denn mal am Wochenende, da gehe ich mit Julia schon mal spazieren, irgendwie so eine halbe Stunde. Das sind wahrscheinlich, weiß ich nicht, 4000 Schritte an einem Samstag oder vielleicht mal an einem Sonntag, wo man sonst aber sich trotzdem auch nicht viel bewegt. Also die willkürlich gemachten Schritte habe ich halt deutlich zurückgefahren, weil ich halt so durch meinen Alltag genügend Schritte zusammenbekomme. Und dazu gibt es auch später eine Frage, die auf das Thema Steps abzielt und ab wann Steps vielleicht sogar kontraproduktiv sein können für das Thema maximale Hypertrophie. Und da gibt es aus meiner Sicht ganz klar, gibt es den Fall oder da gibt es einen Sweet Spot für jeden Einzelnen. Da sollte man überlegen, wann das Ganze vielleicht auch irgendwann zu viel wird. Und bei mir war es auch definitiv in der Vergangenheit öfter sicherlich der Fall, dass ich wahrscheinlich noch zu viel willkürlich extra nochmal rausgegangen bin, Schritte gemacht habe. Vielleicht auch wieder dachte, so, das ist ja gesund und ist ja auch alles gut. Also wofür ich Schritte machen würde, ist es einfach, um Tageslicht reinzukriegen. Im Rahmen des Vormittags, wenn ich Zeit dazu hätte, habe ich mittlerweile so gut wie gar nicht mehr. nee, habe ich nicht mehr unter der Woche von Montag bis Freitag, um einfach ja, die Speicher voll zu machen und ja, dann am Ende des Tages den Melatonin-Ausstoß zu optimieren. Dafür würde ich das halt schon machen. Dafür könnte ich mich aber auch einfach in den Garten setzen. Aber das wäre mir dann halt auch zu langweilig. Da würde ich schon mir die Füße vertreten. Ja, also das mal so kurz zu den Stats, die aktuell vorliegen. 90 Kilo bei einem KFA. Ja, also die Kombination aus beiden habe ich so halt noch nicht gehabt. Ist sicherlich bis jetzt meine das schwerste Gewicht, was ich auf diese Welt gebracht habe mit der besten Körperkomposition. Und da sollte man, oder kann ich mich sehr, sehr glücklich schätzen, dass ich das hinbekommen habe. Und das ist natürlich auch ein Resultat dessen, dass ich jetzt auch mittlerweile seit einem Jahr wirklich kontinuierlich in eine Richtung arbeite. Minicuts wirklich nur so gering wie möglich, so kurz wie nötig halte und halt wirklich mich auf den Kalorienüberschuss konzentriere. Und auch nicht versuche, mich zu sehr willkürlich extra zu bewegen, um das halt anderweitig auch zu befeuern, was wo ich auch ein Typ bin, dem das nicht gut tut für die Hypertrophie. Aber da komme ich dann später nochmal dazu. Da war, glaube ich, eine Frage zu Steps und übermäßigen Schritten. Da kann ich das nochmal beleuchten. Ansonsten, ja, die Wettkampfpläne rücken jetzt halt so ein bisschen näher, ne? Also die meisten Athleten, die 2020 starten, die sind ja jetzt in die Prep gegangen. Viele starten jetzt auch bald in die Prep. Ist jetzt so die heiße Phase, wenn es losgeht für die Herbstsaison. Ja, ist natürlich schön zu sehen. Ich werde natürlich nächstes Jahr erst starten, habe ich ja schon des Öfteren gesagt, 2021, aber ich schaue natürlich schon mal, wo kann ich antreten im nächsten Jahr, wo kann es hingehen, welche Wettkämpfe möchte ich machen, damit wir das Ganze natürlich schon mal sozusagen reverse planen können, wie die Diät, wann soll sie losgehen, damit man das halt sich mal alles schon so ein bisschen planen kann. Das fasse ich jetzt schon ins Auge. Ich bin da jemand, der gerne früh plant, Steve genauso. Und von daher wird das alles schon mal in Augenschein genommen. Die GmbF wird sicherlich der Hauptwettkampf sein, sage ich jetzt. Ich habe mich mit den anderen Verbänden, die so drumherum um Deutschland stattfinden, noch nicht zu stark beschäftigt, weil ich einfach da noch keine Berührungspunkte hatte, sagen wir es mal so. Auch noch mit keinen anderen Verbänden. Gibt ja auch in Deutschland jetzt die WNBF. Ja, ansonsten ist natürlich 2021 auch das Jahr, wo wieder Athleten an den Start gehen werden aus dem Team. Was hätte auch schon dieses Jahr sein können, teilweise, wo auch schon der Wunsch geäußert wurde. Ich aber gesagt habe, aus der Sicht dieser Individuen macht es eher Sinn, nächstes Jahr zu starten. Da ist gerade wirklich richtig gut Momentum da. Ist natürlich, wäre besser gewesen, dieses Jahr hätte ich natürlich noch mehr Fokus drauf, aber wie gesagt, wenn man selbst einen Coach hat, dann geht das eigentlich ganz gut. Und ich bin guter Dinge, auch 2021 beides gleichzeitig sehr, sehr gut auf die Beine zu stellen. Also nächstes Jahr wird sicherlich nochmal ein ganz, ganz anderes Jahr, anspruchsvolleres Jahr, als es dieses wird. Dieses Jahr möchte ich mich halt komplett auf The Art of Personal Training in Form des Geschäftlichen konzentrieren, auf die GmbH konzentrieren. Und da passt das eigentlich ganz gut, dass ich dieses Jahr Wettkämpfe erstmal wieder nur von außen betrachten kann und will. Ja, das sind so die spannenden Aufgaben. Ansonsten ist diesen Monat wird noch viel gereist, auch für diese beiden, also für dieses Thema GmbH. Geht nach Köln, Düsseldorf. Tag später geht's nach Wien. Das wird allerdings ein Spaßtrip. Werden die meisten sich natürlich schon denken, wenn du nach Wien fährst, dann trainierst du natürlich in das Gym. Freue ich mich schon riesig drauf. War ein Geschenk von Julia zu Weihnachten. Werden Wochenende da sein, das heißt zwei Trainingseinheiten werden da absolviert. Wo wir fliegen, glaube ich, Freitag hin. Vielleicht sogar drei. Mal gucken. Ich freue mich auf jeden Fall schon riesig drauf. Ende des Monats geht's hin. Und ja, das sind so die kurzfristigen Aussichten, was hier so am Schreibtisch und außerhalb des Schreibtisches passiert. Ansonsten lasst uns gleich hier in die Fragen starten, damit wir möglichst viele beantworten können. Was heißt hier wir? Vielleicht bräuchten wir hier nochmal einen Co-Host für die Q&As, das wäre doch was. Falls ihr da einen Tipp habt, schickt mir mal rum, wer hier Co-Host werden könnte. Was wäre da lustig? Okay, legen wir mal los. Mann Freiter fragt, beste Supplements für Pump. Das beste Pump-Supplement, das erste, was mir einfällt, sind eine gute Menge an Carbs und Salz. Das ist aus meiner Sicht der beste Garant für einen guten Pump. Und das Ganze ist natürlich auch jetzt kein Supplement, sondern du kannst es einfach so zuführen. Und da gibt es auch wieder individuelle Unterschiede, worauf jemand da reagiert halt, ne? Also Carbs und Salz zusammen. Ja, was fällt einem da ein? Mars, Snickers ist natürlich nichts, was man irgendwie täglich nutzen sollte, um Pump zu kriegen, weil es natürlich die Makrobilanz sehr, sehr aus der Bilanz schießt, möchte ich fast sagen. Das ist eher so eine Sache, die man vielleicht nutzen kann vor dem Wettkampf hinter der Bühne, um halt nochmal wirklich Pump reinzukriegen. Aber die Frage war natürlich darauf ausgerichtet, was für Supplements für das tägliche Training einen Pump geben. Und da kann man natürlich trotzdem ganz normale, eine schnell verdauliche Kohlenhydratquelle wählen. Dextrin, Maltodextrin, sowas. Und das Ganze mit ganz normalem, hausüblichem Salz, Speisesalz vermischen und trinken. Das ist auch so mein Intra-Workout. Das stacke ich noch mit EAAs für den Geschmack. Und wenn es sinnig ist, auch für die Muskelprotein-Biosynthese. Ansonsten ist natürlich Citrullin sehr, sehr weit vorne, auch ein Supplement, was eine gute Datenlage hinliegt aktuell bis dato. Wo ich auch sagen kann, das funktioniert natürlich auch aus eigener Erfahrung heraus. Was gibt es da noch? So Sachen wie Beta-Alanin bin ich kein großer Freund von. Außer ein Prickeln im Gesicht bin ich da nicht der größte Verfechter von. Also Citrullin, Carbs, Salz und dann sollte das ganz gut knallen in die Gefäße. Sollten sich die Gefäße gut weiten für einen schönen Blutzufluss und Blutabfluss. Das soweit dazu. Dann fragt dein Coach Fabio, wie entscheidend ist die Genetik im Hinblick auf einen Wettkampf? Aus meiner Sicht ist die Genetik völlig irrelevant für einen Wettkampf. Das ist jetzt sicherlich nicht die Antwort, die du dir wahrscheinlich erwartet hast. Aber da, aus meiner Sicht, Genetik ist ja eine Sache, die können wir nicht ändern. Es ist eine Variable, an der wir nicht aktiv etwas ändern, anpassen, optimieren können. Und dadurch liegt es halt nicht in unserer Hand. Und alles, was nicht in unserer Hand liegt, darum sollte man sich nicht kümmern oder so wenig wie nötig kümmern halt, ne? Also Genetik kannst du halt höchstens schauen, alles klar, wo bin ich von der Genetik halt vom grundsätzlichen, von der allgemeinen Hypertrophie, ja, von der globalen Hypertrophie schlecht aufgestellt und wo muss ich halt mehr Arbeit reinstecken, mehr smart arbeiten, mehr Volumen raufbringen, wo muss ich zurückstecken, wo bin ich genetisch gut aufgestellt, aber das sind halt alles Sachen, die mit dem Wettkampf erstmal per se nichts zu tun haben. Auf dem Wettkampf entscheidet wirklich nur, wer kommt, wann auf die Bühne, also wer ist zu dem Wettkampf da und daran entscheidet sich halt sowieso, wie das Abschneiden eines Wettkampfs halt entsprechend überhaupt ausfallen kann und wird. Und von daher würde ich mir über die Genetik halt überhaupt gar keine Gedanken machen. Man kann eh nur das Beste aus seinem Szenario rausholen und sobald man das tut, wird man das beste Ergebnis entsprechend auch auf der Bühne bekommen. Wenn man natürlich genetisch sehr, sehr schlecht dasteht oder schlechte Karten bekommen hat dort, dann ist das so. Dann muss man halt noch härter arbeiten, noch smarter arbeiten, wie ich schon gesagt habe. Das ist halt wieder so diese Thematik, wo dann viele der Leute, die halt vielleicht genetisch dort ein bisschen besser dastehen, die einfach trainieren können, wie sie lustig sind, die kein richtiges Programming brauchen, sondern einfach ins Gym gehen und einfach Gas geben, die damit sehr, sehr gut und sehr, sehr gute Fortschritte machen und weit vorankommen in diesem Sport. Die sagen dann natürlich, ja, ey, warum macht ihr das nicht auch? Geht doch einfach ins Gym, reißt euch den Hintern auf, immer Vollgas und dann wird das schon klappen. Aber jemand, der halt eine schlechte Genetik hat, der wird damit halt überhaupt nichts erreichen. Der muss halt es sehr, sehr viel strukturierter, geplanter angehen, noch viel mehr das Feedback des Körpers nutzen. Ja, diesen Feedback-Loop von Stimulus zur Regeneration, zur Adaption, der muss immer wieder abgefragt werden, von Einheit zu Einheit, von Woche zu Woche, von Mesozyklus zu Mesozyklus, von Makrozyklus zu Makrozyklus. Und je schlechter die Genetik ist, desto wichtiger wird dieser Faktor, doch das Ganze halt wissenschaftlich strukturiert und anhand seiner eigenen Erfahrungswerte weiter zu optimieren und zu strukturieren. Also, Genetik hin oder her, wenn du Bock hast, auf die Bühne zu gehen, und das nehme ich mal einfach so der Frage, dann mach es. Dann mach das und hol das Beste raus. Der Prozess einer Wettkampfdiät und auf die Bühne zu gehen, der wird einem sowieso so viel über sich selber, über seine Pläne im Leben, seine Visionen im Leben verraten und offenlegen, dass sich das sowieso schon lohnt. In dem Szenario natürlich nur, wenn man schon eine gute Menge an Muskulatur aufgebaut hat. So, dann fragt Johannes, IF 5 zu 2 beim Muskelaufbau sinnvoll? Fragezeichen. Was ist denn 5 zu 2? Ich kenne nur, also die 16 zu 8. Ich muss mal einfach davon ausgehen, dass es irgendwie das Ähnliches sein kann. Thema intermittierendes Fasten. Gerne mal in der Podcast-Bibliothek gucken bei The Art of Personal Training. Da habe ich eine Episode aufgenommen mit dem Benjamin von Alpha Progression. Da haben wir das Thema intermittierendes Fasten und Muskelaufbau mal auf den Prüfstand gestellt. Und das würde ich dir am allerallerliebsten ans Herz legen, dir diese Episode mal reinzuziehen, denn dort haben wir das natürlich alles ein bisschen stärker differenziert und ein bisschen mehr Kontext gegeben, als ich es jetzt in einer Antwort tun kann. Wenn du mich fragst, wenn es darum geht, wirklich maximale Hypertrophie anzustreben und du ganz normale, wie soll ich sagen, Ernährungsgewohnheiten hast, deine emotionale Beziehung zur Nahrung normal ist, ja, muss man ja auch immer so sagen, es ist ja sehr oft nicht der Fall, dass es nicht wirklich normal ist, dann würde ich intermittierendes Fasten wahrscheinlich nicht als das Optimum ansehen. Es kann für eine Zeit lang funktionieren, auch für den Muskelaufbau. Ich denke aber, wenn man halt wirklich an den optimalen Resultaten für sich interessiert ist, dann würde ich eine höhere Protein-Feeding-Frequenz von mindestens 4 Protein-Feedings am Tag, vielleicht sogar 5 anvisieren und auch eine Mahlzeitenfrequenz von, sagen wir mal, alle 3 bis 5 Stunden. Die Kalorien, die man benötigt über den Tag, entsprechend über vielleicht ja, 3 Mahlzeiten verteilen. Vielleicht 4 mit einer kleinen Zwischenmahlzeit oder 5, je nachdem. Wenn man noch mehr kleine Zwischensnacks haben will oder die 5 Protein-Feedings haben will, sehe ich mittlerweile ganz klar als den auf lange Sicht produktiveren Weg an für die Nettohypertrophie, weil das einfach langfristiger durchzuhalten ist und man dadurch auch andere Vorteile hat. Zum einen, dass man natürlich, wenn man IF so macht, dass man morgen nichts isst und abends natürlich viel isst, dann meistens schlechter schläft. Die Verdauung ist natürlich voll aktiviert. Der Körper ist noch sehr, sehr warm, ja, also die Körpertemperatur ist erhöht, wenn ich halt noch eine riesen Mahlzeit 2-3 Stunden oder kurz vorm Schlafengehen sogar noch hatte, und das sind alles Faktoren, die den Schlaf halt, die Schlafqualität dezimieren. Und Schlafqualität, wieder um wieder ein bisschen weiter zu denken, die hat halt dann natürlich wieder Einfluss auf die Performance des nächsten Tages, was kann ich kognitiv leisten und natürlich, was kann ich physisch leisten im Gym. Und ja, ihr hört schon, worauf es hinausläuft. Es ist halt auf einen Tag gesehen, ist es kein Nachteil. Es ist sicherlich kein Nachteil, da ist die Kalorienbilanz und die Proteinbilanz ausreichend, auch um das zu erreichen, was man haben will. Aber was aus dieser Bilanz dann resultiert und aus anderen Faktoren, die dadurch entstehen, resultiert, dadurch entstehen dann aus meiner Sicht auf lange Sicht Nachteile, die sich auch immer weiter akkumulieren, also immer weiter ansammeln, und dadurch haben wir irgendwann dann sicherlich sehr, ja, nicht sehr stark am Optimum, aber stark an effizient vorbeigearbeitet. Und man sollte sich aus meiner Sicht, was diesen Sport angeht, immer im Bereich des Effizienten aufhalten. Dafür haben wir halt viel zu wenig Zeit im Naturalbereich, um überhaupt Muskulatur aufzubauen. Also diese Trainingskarriere ist so kurz und jeder Monat Training, den wir im Kalorienüberschuss sein können, ist halt enorm wertvoll. Der ist ein riesen Geschenk und den muss man nutzen. Ja, und deswegen würde ich halt bei maximal, ja nicht maximal, aber immer stark in der Nähe von effizient bleiben, weil Zeit halt so ein wichtiger Faktor ist in der Hinsicht. Ja. So, dann fragt Manfreiter nochmal. Ah, okay, hatten wir schon mal. Bei 0 bis 1 REA-Satzpause genauso kurz halten wie bei 3 bis 4 REA oder längere Verschnaufpausen bis wieder ready? Eine sehr, sehr gute Frage. Habe ich so noch gar nicht gehört. Habe ich so, glaube ich, auch wissentlich noch gar nicht selber drüber nachgedacht. Hat mir noch kein Klient gestellt, die Frage. Also sagen wir es mal so, kurz sollte die Pause sowieso nicht ausfallen. Ich glaube, das hast du nur, du meinst kürzer. Also nur, um das mal vorher schon mal so ein bisschen zu relativieren. Die Pause sollte lohnend sein. Und lohnend heißt für mich so lohnend, dass ich danach wieder die maximale Leistung abrufen kann, die mir entsprechend zur Verfügung stehen würde. Und dazu muss natürlich A, mein Herz-Kreislauf wieder auf ein gewisses Niveau runterkommen. Und ich muss natürlich auch einen gewissen Fokus noch haben. Das sind so zwei Sachen. Herz-Kreislauf, bis der halt wieder runtergekommen ist, das kann schon mal ein bisschen länger dauern. Es kann aber auch irgendwann so lange dauern, dass mein Fokus schon wieder verloren gegangen ist und ich neuronal nicht mehr so effizient bin in der Übung, weil ich schon so lange pausiert habe. Das mal im Vorgang. Dass du wahrscheinlich bei 3 bis 4 REA die Pause wahrscheinlich kürzer ausfallen kann vom Herz-Kreislauf-System, ist natürlich eigentlich relativ klar. Bei 0 bis 1 REA, Reps in Reserve, ist das Ganze natürlich, wird es natürlich länger ausfallen. Ne? Also jetzt, wo ich drüber nachdenke, habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil ich das Ganze immer autoregulativ behandle. Ja, ich mache da keine, auch im Coaching gar keine exakte Vorgabe, dass bei, was weiß ich, bei so REA immer die Pause so und so lange zu sein hat oder bei Isolationsübungen hat sie so und so lange zu sein, bei Mehrgelenksübungen hat sie so zu sein, das tue ich nicht, sondern autoregulativ immer die Aussage, eine lohnende Pause und sobald du wieder das Gefühl hast, performen zu können, ran an die Übung und Attacke. Ne? Das mal so zu den Aussagen. War aber eine gute Frage. Dann, T. Kinzinger fragt, wie findest du das optimale Volumen von einem neuen Klienten heraus? In Klammern Hypertrophie. Das optimale Volumen mit neuen Klienten. Also zum einen hast du natürlich unter Umständen schon, hast du noch Daten, die der Klient schon mitbringt, falls er vorher schon sein Trainingsvolumen getrackt hat, anhand dessen man natürlich eine gewisse Baseline sich ungefähr erahnen kann. Aber sobald man einen neuen Klienten hat, genau, dann muss man diese Baseline natürlich nochmal unter Umständen neu evaluieren, weil man zu Beginn natürlich auch eines neuen Coachings vielleicht auch wieder eine andere kalorische Situation eingeht. Vielleicht fährt man erstmal einen kurzen Cut, um eine bessere Ausgangslage zu haben für dann einen entsprechenden größeren Zeitraum für die Nettohypertrophie, die man dann machen möchte. Dann ändert sich natürlich durch das kalorische Milieu natürlich auch wieder das Trainingsvolumen. Von daher, ich würde, meine Empfehlung an dich wäre ganz einfach, guck, dass du möglichst, sinniges Trainingsvolumen zum ersten Mesozyklus auf die Beine stellst und evaluier das von Woche zu Woche. Du wirst dann relativ schnell natürlich sehen, wenn du sozusagen mit Reps in Reserve arbeitest und entsprechend die Spreadsheets siehst, wie schnell das Ganze, wie viel Progression ist da möglich? Ist da eine Wahnsinnsprogression möglich, schon in den ersten 1-2 Wochen? Dann wird das Trainingsvolumen vielleicht ein bisschen gering gewählt sein. Ist das genau andersrum? Und man ist schon in Woche 2 halt schon völlig fertig und die Progression liegt in mehreren Übungen schon brach, dann war das Trainingsvolumen halt zu hoch. Sollte natürlich möglichst nicht am Anfang der Fall sein, dass man da so hoch schießt. Aber es ist aus meiner Sicht auch ganz oft so, dass Klienten kommen und man weiß halt immer nicht, wenn du den Klienten noch nicht kennst, dann weißt du auch noch nicht, wie, was für ihn sozusagen Reps in Reserve sind, wie er diese einordnet, wie er damit arbeitet und wie sehr er sich daran hält und was in seiner Wahrnehmung halt auch wirklich ja zum Beispiel One Rep in Reserve ist oder drei Rep in Reserve ist. Und das muss man halt immer erstmal aus meiner Sicht so im ersten Mesozyklus eine Grundbaseline rausfinden. Und anhand dessen kann man sich dann sehr, sehr gut in weiteren Mesos orientieren. Ne? Das soweit dazu. Dann fragt Christian dies, das, auch ein treuer Podcast-Hörer, ich erinnere mich. Nach 18 Wochen Bankdrücken noch kein Fortschritt, weitermachen oder Alternative? Christian, also wenn du 18 Wochen auf der Bench bist mittlerweile und noch keinen Fortschritt gemacht hast, dann solltest du definitiv überlegen, was, also es muss irgendeine Fehlerquelle geben, die dich davon abhält, dass du Progression machst. Das können viele Umstände sein, es können auch mehrere gleichzeitig sein. Ne? 18 Wochen ist natürlich eine sehr, sehr lange Zeit. Das heißt, bist du technisch mit der Übung so vertraut, dass überhaupt Progression möglich ist? Das wäre das allererste, das Wichtigste, das technische Ausführen und die sichere Technik und Umgang mit der Übung, mit dem Setup der Bench. Das wäre eine Sache. Dann ist natürlich die Frage, hast du überhaupt, wie machst du Fortschritt für dich? Wie beschreibst du Fortschritt für dich? Was ist deine Definition von Fortschritt, von Progression? Sind es mehr Wiederholungen? Ist es mehr Gewicht? Versuchst du unter Umständen immer die gleiche Wiederholungszahl zu erreichen über mehrere Sätze mit dem gleichen Gewicht? Das kann auch oftmals eine Fehlerquelle sein, dass man sagt, ich verhält unbedingt, keine Ahnung, 80 Kilo für 3x10 und jedes Mal scheiterst du bei 10, 10 und dann schaffst du nur noch 7. Ja? Weil du vielleicht nicht damit kalkulierst, dass du vielleicht Müdigkeit anhäufst, dann wäre nämlich vielleicht sinniger zu überlegen, ob du vielleicht darauf abzielst, vielleicht 10, 9, 8 anzuvisieren. Das könnte eine Fehlerquelle sein, dass das Progressionsziel gar nicht realistisch ist. Aber ich gehe einfach mal davon aus, da du ja den Podcast, glaube ich, auch schon des Längeren verfolgst, dass du eigentlich das alles schon, würde ich bei dir wahrscheinlich ausschließen, dass du das alles schon weißt. Und wenn du dann nach 18 Wochen keinen Fortschritt weitermachst, genau, dann würde ich entweder die Bench-Variante abändern, also zum einen die Griffweite vielleicht ändern, zum einen das, oder ich würde eine pausierte Variante machen, die Spotto Press zum Beispiel, wo du lernst, genau, die Spannung besser zu halten am untersten Punkt. Und dort quasi grundsätzliche Arbeit zu verrichten und grundsätzliche Stabilität mit der Übung zu finden. Aber auch vielleicht tatsächlich ja eine Alternative kurzzeitig suchen, wenn du zum Beispiel jetzt von der Motivation und mental halt völlig genervt bist von der Übung und sagst, ich habe einfach keinen Bock mehr. Wenn ich die Bench sehe, sehe ich eigentlich nur Stagnation und das ist negativ belegt. Dann wäre auch sinnvollerweise aus Coaching-Sicht wäre es ganz klar für mich eine Maßnahme, dich erstmal in die Kurzhantel zu setzen. Eine Kurzhantel-Variante zu nehmen, wo du ein großes Progressionspotenzial hast, wo du dir Spaß am Training findest, wo man gleichzeitig auch durch bestimmte Übungs-, Cues, Gedankengänge, die man sich vorhalten sollte, vor Augen halten sollte, natürlich auch im späteren wieder das Bankdrücken noch zu verbessern. Also 18 Wochen ist zu lang für eine Stagnation. Also da überleg mal, was dieser Punkte, die ich alle angesprochen habe, da auf zutreffen könnte und was man, was du dann sozusagen als nächsten Schritt gehen kannst. Also ich glaube, da liegt so an ein, zwei Sachen und dann ist da die Progression wieder da. Was natürlich auch der Fall sein kann, ist, dass du vielleicht natürlich nicht genügend isst, dass du dich in der Diät befindest oder unwissentlicherweise dich in der Diät befindest oder nicht genug Kalorien reinkriegst. Der Schlaf vielleicht nicht optimal ist, der Stress zu hoch ist, das sind natürlich alles Faktoren. Das lässt sich aus der Ferne sehr, sehr schwer sagen. Aber ja, das soweit dazu. Dann Espresso Ghetto, auch wieder in the house. Was waren deine größten Learnings in Bezug auf Bodybuilding? Oh, eine sehr grob gestreute Frage. Puh, meine größten Learnings. Definitiv genügend Essen, ein Kalorienüberschuss ist für mich und meine Person in diesem Sport das, was ich, wo ich am wenigsten richtig gemacht habe in der Vergangenheit. Deswegen war es natürlich eins der größten Learnings, dass ich in der Zeit, wo ich halt mich wirklich auf den Kalorienüberschuss konzentriere und den auch eingehe und positiv begrüße, die größten Fortschritte in diesem Sport gemacht habe. Das zum einen. Hol dir Hilfe, frag nach, hol dir einen Coach. Das ist so eine Sache, wo ich natürlich in meiner Karriere mich immer selbst zurückgehalten habe, weil ich natürlich schon lange, lange Personal Trainer bin und immer dachte, na, ich kann, darf, eigentlich muss ich alles wissen. Ich muss alles wissen, eigentlich weiß ich alles und muss alles können. Ich darf nicht fragen, weil wenn ich frage, dann würde ich ja zugeben, dass ich irgendwas noch nicht weiß. Und damit habe ich mich sehr, sehr oft kurz gehalten in meiner Entwicklung, in verschiedensten Bereichen in diesem Sport. Und das würde ich halt sofort abändern. Also wenn du das Gefühl hast, du bist in einem Bereich, irgendwie, da geht es nicht voran, so wie jetzt der Christian fragt, mit dem Bankdrücken, dann hol dir Hilfe, frag nach, hab keinen Skrupel nachzufragen. Unter Umständen investier in einen Coach, in einen Personal Trainer, in jemand, der dir helfen kann, der dir die Erfahrung weitergeben kann, die er jahrelang, jahrzehntelang mitgenommen hat. Super Investition. Was habe ich noch gelernt im Bodybuilding? Ja, das sind, glaube ich, so die zwei Sachen. Das sind immer so Fragen, wo man so denkt, pff, da muss man sowas Episches jetzt bringen, ne? Sowas ganz Episches. Was hat dein Leben verändert, als du Bodybuilding gefunden hast und was hast du dabei gelernt? Ja, ganz simpel, um es dann wieder auch auf andere Bereiche runterzubrechen. Geduld und Kontinuität sind essentiell in dem Sport, aber im ganzen Leben. Geduld, 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 immer wieder Kontinuität, immer offen sein, etwas zu lernen, immer offen sein, seine eigenen Meinungen und Entscheidungen der Vergangenheit entsprechend zu revidieren, auch zu kritisieren. Das sind enorm wichtige Sachen. Also die kannst du ja immer aufs Bodybuilding auch übertragen. Ich glaube, ich habe in meiner Bodybuilding-Karriere bis dato, ich weiß, ich kann es mir immer gar nicht merken, sagen wir mal, ich glaube jetzt 12 Jahre Training habe ich jetzt, glaube ich, in the books. Ich habe mehr Jahre Sachen falsch gemacht, als dass ich Jahre aneinander gehäuft habe, in denen ich Sachen gut und richtig oder von denen wir mittlerweile wissen, dass sie in der Nähe von optimal sind, gemacht. Was mich aber sehr, sehr viel gelehrt hat in Bezug darauf, ja, dass ich Geduld haben muss, dass ich lernen muss. Und es hat mich natürlich auch sehr, sehr viel die Arbeit mit den zig Klienten, mit Hunderten von Personal Training Klienten und mit den Online Klienten, das hat mich natürlich sehr, sehr viel gelehrt. Auch ja, auch dort sind diese beiden Parameter das, was die erfolgreichsten Klienten und Athleten ausgemacht haben. Die haben Geduld gezeigt und Kontinuität. Und ja, Anpassungsvermögen. Das soweit dazu. Dann fragt Apollo Creed, woran erkenne ich zu viel Volumen für eine einzelne Muskelgruppe? Nur an den No-Gains? Fragezeichen. Die No-Gains. Woran erkennst du denn die No-Gains? Dass du natürlich, dass das der Muskel entsprechend vom Umfang gleich bleibt. Also du machst dann zu viel, du hast zu viel Trainingsvolumen, wenn du merkst, dass du ja in zu kurzer Zeit keine Progression mehr machen kannst, dass du nicht mehr Trainingsvolumen für den Muskel entsprechend anhäufen kannst von Woche zu Woche. Ja? Dann hast du zu viel Volumen. Ja? Sobald das passiert, sobald deine Trainingsperformance von der Progression ja, Stillstand hat, dann bist du wahrscheinlich an dem Punkt angekommen, wo du dein maximal regenerierbares Volumen gefunden hast oder in dem Moment für das Szenario gefunden hast und danach wird es halt nicht mehr besser. Ja? Wenn das dann sozusagen noch schlechter wird, dann ist es zu viel Volumen. Ja, also immer, wenn deine Performance nicht mehr besser wird und konstant stagniert, dann alles darüber hinaus ist halt zu viel. Mach das immer daran aus. Das soweit dazu. Dann gehen wir nochmal in die ins Google-Formular. Wurden auch wieder Fragen eingereicht. Welche Schul- und Ausbildungslaufbahn hast du hinter dir? Oh, eine sehr wechselhafte, möchte ich mal sagen. Ja, wo fange ich da an? Ich bin eigentlich nach der Grundschule bin ich aufs Gymnasium gegangen. Bin hier in Hamburg aufgewachsen, Hamburg-Eimsbüttel-Lockstedt, für die vielleicht, die Hamburg kennen. Dort bin ich auch zur Schule gegangen. Eigentlich damals, sagen wir mal, Lockstedt, Eimsbüttel, noch ein Stadtteil, der sehr durchmischt war, so von der kulturellen Ansiedlung und Sozialisation. Einfach ein schöner Ort aufzuwachsen, bisschen, ja, alles dabei, Multikulti. Und bin dann, hatte dann, glaube ich, keine Empfehlung fürs Gymnasium, glaube ich nicht, oder? Ich glaube schon, doch, irgendwie schon, irgendwas war da. Und bin dann von dort aber auf ein Gymnasium gegangen, was halt eher so an einem sehr, sehr guten Stadtteil von Hamburg, nämlich in Eppendorf, liegt. Und habe mich dort bis zur 8. Klasse, glaube ich, durchgeschlagen, habe mich da nie wohl gefühlt. Ich war ja schon immer ein sehr, sehr introvertierter Typ. Und jetzt in Retrospektive war das für mich eine Schule, wo ich mich nie wohl gefühlt habe, weil da schon immer es schon ein bisschen auch darum ging, welche Eltern machen was. Es ging viel Schein und Sein. Es war jetzt nicht so eine Premium, das super Premium-Internat-Gymnasium von Hamburg, aber das Gymnasium Eppendorf, da war das schon ein bisschen anders, als ich es halt kannte aus meinem Stadtteil, sagen wir es mal so. Und ich passte da, glaube ich, auch nicht so wirklich rein, dadurch, dass meine Mutter alleinerziehend ist oder immer noch, oder war, mittlerweile erziehe ich mich selber. und das passte damals schon nicht so ins Bild. Und von daher bin ich dort, glaube ich, in der 8. Klasse nicht versetzt worden, weil ich, glaube ich, eine 5 in Physik oder Chemie hatte und dann noch eine 5 in Musik bekommen habe, glaube ich. Und dadurch war die Versetzung halt gefährdet oder sie wurde mir nicht gegeben. Und man hätte da wieder jetzt noch vorstellig werden können und sagen können, ja, der Junge kann ja noch was und machen und tun. Wir haben uns aber dazu entschieden, dann auf die Realschule zu gehen. Natürlich damals mit dem Antrieb, dann nochmal danach wieder aufs Gymnasium zu gehen und bin dann nach St. Georg, ein Stadtteil, der wieder ein ganz anderer ist in Hamburg, in der Nähe vom Hauptbahnhof, nicht der beste Stadtteil, sagen wir es mal so, da sind, ja, wie sagt man das, ein Problemstadtteil, wie es immer so um die Bahnhöfe herum ist halt, ne? Und komischerweise habe ich mich dort viel, viel wohler gefühlt. Nicht, dass ich mich jetzt irgendwie in der Gosse wohler fühlen würde, aber dort waren halt viel, viel mehr Leute um mich herum, die eine ähnliche Sozialisation hatten wie ich, wo nicht alles ein Ponyhof war und ihr wisst, was ich meine halt, ne? Und da habe ich dann meinen Realschulabschluss gemacht und bin nach der 10. Klasse dann nicht wieder aufs Gymnasium gegangen, sondern habe dann meine Fachhochschulreife gemacht. 2 Jahre Fachhochschulreife gemacht und bin dann auf die kaufmännische Medienassistenz gegangen, auch eine fachspezifische Schule für Medien, habe dort, glaube ich, 2 Jahre verbracht, das war so meine Schullaufbahn, also nicht das typische 0815, also ich habe kein Abitur, sondern nur eine Fachhochschulreife, etwas, was mir jetzt im Nachgang überhaupt nicht irgendwie in meinem Lebenslauf gefehlt hätte, was natürlich, wenn man vielleicht in die Wirtschaft will und studieren will, natürlich noch was ganz, ganz anderes ist, aber das mal so zu meiner Schullaufbahn. So, nächste Frage, sollte man sich als Personal Trainer maximal spezialisieren? Oh, das ist natürlich eine Frage, wenn man jetzt am Anfang seiner Personal Training Karriere steht, dann sollte man natürlich schon schauen, dass man ein Gefühl dafür bekommt, in welche Richtung man gehen möchte, was einem Spaß macht. Wo finde ich sozusagen eine gute Schnittmenge aus meinem Traumklienten und dessen, wie ich diesen Klienten entsprechend an sein Ziel bringen kann, was meistens das Ziel ist, dort eine Schnittmenge zu finden. Und das kann natürlich ganz, ganz viel sein. Das kann, da muss man sehr, sehr stark schauen, was einem Spaß macht und was einem vor allen Dingen auch sinnvoll erscheint und was einem Spaß macht, gut zu kommunizieren, weil man entsprechend natürlich auch hinter dieser Methodik steht. Und zu sehr spezialisieren, etwas, was ich früher wahrscheinlich gesagt hätte, ja, tu es, spezialisiere dich maximal, damit du in eine Nische kommst und dort vielleicht der Top-Experte bist. Aus meiner Erfahrung heraus, jetzt nur rein aus meiner Erfahrung heraus, ich habe mich nie maximal spezialisiert, weil ich natürlich durch mein Personal Training Kundenstamm immer den Bedarf hatte, in vielen, vielen Facetten zu agieren und auch viele verschiedene Zielbereiche und viele Ziele erreichbar zu machen. Deswegen habe ich mich nie spezialisiert, weil ich im Personal Training Bereich natürlich mit ganz, ganz unterschiedlichen Menschen zusammenarbeite. Und die normale Gesellschaft, ja, also die, man nennt es ja im Englischen die Gen Pop, ja, die General Population, die macht halt 90% der Leute im Fitnessstudio halt aus, im Gym. Und dementsprechend solltest du als Personal Trainer natürlich schauen, dass du dadurch natürlich auch überhaupt eine mögliche Zielgruppe hast. Personal Training ist eine teure, sehr, sehr Luxusdienstleistung. Das ist etwas, was sich nicht jeder leisten kann. Natürlich wäre es cool, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde halt nur Natural Bodybuilder im Personal Training haben, die halt entsprechend Nettohypertrophie als Ziel haben. Habe ich nicht. Ich habe viele Klienten, die mittlerweile sehr, sehr auf Hypertrophie aus sind, aber nicht natural Bodybuilder. Das kann sich jemand, der in dem Bereich ist, vom Alter meistens nicht leisten, vom Einkommen. Deswegen, wenn ich das machen würde, würde ich im Personal Training sehr, sehr schnell wenig zu tun haben. Leider. Genauso, wenn du jetzt gerne Powerlifting machst und sagst, du willst halt Powerlifter nur coachen, die werden sich für ein Personal Training auch wahrscheinlich nur einmal im Monat entsprechend finanziell aufraffen können. Und dann steht und fällt das Ganze natürlich in der Selbstständigkeit damit, dass es einfach kein Geschäftsmodell ist. Ja, also wenn es rein ums Personal Training geht, dann spezialisiere dich so, dass du in deiner Außendarstellung schon jemand bist, der sehr genau weiß, was er tut. Ja, also im Personal Training geht es immer darum, du willst Leuten helfen, nackt gut auszusehen. Und so musst du dich auch nach außen hin darstellen. Du musst jemand sein, den man abnimmt. Okay, wenn ich zu dem gehe, dann lässt der mich in Zeitraum XY nackt gut aussehen. Punkt. Das ist in 99% der Fälle der Antrieb der Klienten, die zu dir kommen. Auch wenn sie sagen, sie haben irgendwie Wehwehchen, wollen was für ihre Gesundheit tun. Das ist immer auch einer der Motive, die dahinter steckt. Aber nackt gut aussehen ist immer bei fast allen das erste Motiv. Und sobald das warum gegeben ist, musst du natürlich der sein, der das auch verkörpert. Auch eine ganz, ganz wichtige Sache halt. Ne? Du musst es auch verkörpern nach außen hin. Also das so meine wirren Gedanken zum Thema Spezialisieren als Personal Trainer. Weil ich wüsste halt auch nicht, worauf man sich da maximal spezialisieren kann. Es gibt so die Mobility-Gurus, hört euch dazu gerne mal nochmal den Podcast mit dem Stefan Ort an. Würde ich mich niemals in diese Richtung spezialisieren, weil es Humbug ist, da kannst du nicht viel trainieren. Ja, Nettohypertrophie. Alle wollen Hypertrophie, weil nur so siehst du nackt gut aus. Doch, spezialisier dich auf Nettohypertrophie. Um mal hier ganz stumpf zu bleiben. So. Noch eine Frage von der gleichen Person. Was würdest du einem angehenden Personal Trainer mit auf den Weg geben? Fragezeichen. Als allererstes oder als allerwichtigsten Punkt, den ich mitgeben würde, versuch aus deinem Blickwinkel rauszukommen. Versuch davon wegzukommen, oder davon, von dem Denken wegzukommen, dass Menschen, die auf dich zukommen, auch nur in der geringsten Weise so ticken und so funktionieren, wie du es tust, als jemand, der gerne ins Fitnessstudio geht, als jemand, der maximal gerne trainiert, der sich gerne mit seiner Ernährung beschäftigt, der seinen Schlaf gern optimiert. All das ist ganz oft überhaupt nicht der Fall bei deinen Klienten, die auf dich zukommen. Und diesen Gedankengang solltest du auch ganz schnell wegtun oder dich davon entfernen, sondern dich versuchen, in den Klienten reinzuversetzen. Es gibt wirklich Menschen, die Sport nicht gerne machen oder erstmal nicht gerne machen, noch nicht gerne machen, die noch nichts Positives damit verbinden. Und dann, wenn du diese Perspektive erstmal eingehst, dann wirst du sehen, dass es auch sehr, sehr wenig hilft, einfach zu sagen, ja, also so mache ich das und so machen wir das jetzt, damit du an dein Ziel kommst. Das ist in 99% der Fälle zum Scheitern verurteilt, sondern du solltest lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Und mit den richtigen Fragen stellen meine ich, dass du ganz oft am erfolgreichsten bist, wenn du den Klienten dazu bringst, Fragen zu stellen, auf die er wahrscheinlich schon selbst die Antwort kennt. Jeder Klient weiß, wie er sich gesünder ernährt oder zielführender ernährt, wenn er zu dir kommt. Das heißt, wenn du eine gute Arbeit machst in deiner Außendarstellung, dann hast du schon so viel Wissen weitergegeben, dass ein Klient, der zu dir kommt, sowieso schon eine Grundbasis hat an Wissen. Und dann musst du ihn eigentlich nur dazu bringen, anhand deiner Fragen, dass er eigentlich die Antworten ausspricht, die er schon kennt, dies aber quasi als so wahrnimmt, als wenn er selbst das Ganze steuert. Ja? Du steuerst es quasi über deine, entsprechend über deine Fragestellung und bringst den Klienten so dazu, den Prozess richtig wahrzunehmen oder so wahrzunehmen, dass er für ihn positiv sich darstellt, dass er selbst in der Handlung, ja, dass er selbst handlungsfähig ist in der Handlung und nicht von dir abhängig ist und von dem, was du sagst. Und du sagst, was getan wird und das ist richtig. Ja, funktioniert verhaltenspsychologisch oftmals sehr, sehr schlecht. Und das auch wirklich aus meiner Erfahrung heraus. Mach das und du erreichst das. Hört sich natürlich erstmal ganz simpel an, funktioniert aber sehr, sehr schlecht. Ja. Also das mal so als kleinen Ratgeber. Ich hoffe, es ist verständlich, was ich damit meine. So, das soweit dazu. Dann Minicut für Frauen. Um ein hohes Defizit zu erreichen, muss man als Frau womöglich bis unter Grundumsatz gehen, aufgrund des geringen Gesamtverbrauchs im Vergleich zu Männern. Ist das sinnvoll? Fragezeichen. Oder würdest du empfehlen, immer den Grundumsatz zu essen und ein geringeres Defizit zu fahren? Auch schon des Öfteren da gewesen, die Frage zu Minicuts und Frauen. Dazu würde ich in den meisten Fällen ganz klar raten, Minicuts nicht für Frauen zu nutzen oder nicht als sinniges Tool zu nutzen. Aus den von dir schon bereits genannten Gründen. Einfach dadurch, dass, wenn man so ein hohes Defizit fahren will, man ganz oft natürlich viel zu sehr weit runtergehen müsste mit den Kalorien, um solche hohen Gewichtsverlustraten pro Zeiteinheit zu generieren. Und ganz oft ist es dann so, dass man sozusagen unter den, teilweise tatsächlich unter dem Grundumsatz geht. Und das ist nicht gesund. Das hat auch nichts damit zu tun, dass man dadurch besser irgendwie sich in eine bessere Ausgangslage bringt für weitere Nettohypertrophie. Ausnahme sind natürlich Frauen, die schon eine gute Menge an Muskulatur mitbringen und von der Genetik halt schon einen großen Grundumsatz fahren unter Umständen, dadurch, dass sie halt so wuselig sind vielleicht. Aber diese Damen brauchen meistens auch keine Minicuts, weil die es eher schwer haben, überhaupt Gewicht zuzunehmen. Ja, also in den wenigsten Szenarien würde ich es für Frauen als sinnvoll erachten, denn Frauen fahren meistens damit besser, ein geringeres Defizit zu fahren, dafür mehr Zeit in Kauf zu nehmen. Ich würde gerne was anderes sagen, aber Minicuts sind für Frauen aus meiner Sicht in den wenigsten Fällen eine sinnvolle Maßnahme. Ja. So, dann fragt Was denkst du, ab wann Steps ein limitierender Faktor im Hypertrophie-Game werden können? Als Beispiel komme ich persönlich im Alltag auf ungefähr 15.000 Steps am Tag. Habe aufgrund dessen schon von einem UK-OK-Split auf einen Dreier-Split gewechselt, jeweils 6 Tage Training die Woche, um die Frequenz des Beintrainings zu verringern. Das Volumen ist dabei am Beintag im Vergleich zum UK-Tag pro Woche auch geringfügig gesunken. Zusätzlich kommt in meinem Fall ein Fußballspiel am Sonntag. Ja, ich weiß, sollte eigentlich ein Restday sein, hinzu. Bezüglich der Ernährung habe ich die Kalorien seitdem leicht erhöht. 2900 Kalorien, 1,80 groß, 78 Kilo und noch keine Verbesserung der Regeneration der Beine festgestellt. Hast du dahingehend noch weitere Vorschläge? Dies aber nur nebenbei. Der interessante Aspekt hierbei wäre die Limitation des Trainings durch Steps am Tag. Genau, da sind wir bei dem Thema vom Anfang. Es gibt jetzt natürlich keine absolute Antwort. Die und die Schrittmenge sind für alle Leute schlecht oder sind für alle Leute kontraproduktiv im Hypertrophie-Game, so wie es so schön geschrieben wurde. Übrigens, liebe Grüße, Lennart. Lennart hat das geschrieben. Aber es gibt natürlich, oder wie soll ich sagen, es gibt natürlich das Szenario, dass man durch die Menge an Steps, die man macht am Tag, natürlich auch im Gegenzug eine gewisse Menge an Kalorien zuführen muss, um einen Kalorienüberschuss zu gewährleisten. Ja? Was dann noch hinzukommt, der Faktor Zeit. Wie viel Zeit brauche ich oder wie viel Zeit nutze ich oder muss ich aufwenden, um die Schritte am Tag zu machen? Du schreibst jetzt, ich komme persönlich im Alltag, also auf 15.000 Schritte. Das heißt, das ist etwas, was du nicht willkürlich machst. Das heißt, vielleicht ist es auch ein Faktor, den du gar nicht abändern kannst, den du aber vielleicht abändern könntest, sonst würdest du wahrscheinlich nicht fragen. Und das ist halt dieser Faktor, zu viele Steps kosten mich viel Zeit. Zeit, die ich nutzen könnte, um andere Sachen produktiv zu machen, die meinen Stressfaktor senken könnten, die meinen Stress senken könnten. Zeit, die ich nicht investieren muss, wo ich einfach andere Dinge machen kann. Zeit ist sowieso einer der entscheidendsten Faktoren, die bei einer zu großen Menge Steps dann einfach ins Gewicht fallen. Ne? Wenn ich halt das Ganze reduzieren kann und du würdest vielleicht am Tag nur 12.000 Schritte machen können, und sagen wir mal, jeden Tag eine halbe Stunde Zeit sparen, ja, an 6 Tagen in der Woche, dann hättest du 3 Stunden gewonnen, ja. 3 Stunden, in denen du andere Bereiche deines Lebens entsprechend voranbringen kannst, wo du Sachen regeln kannst, wie gesagt, wieder, wo du Stress abbauen kannst. Und das sind dann halt so Sachen, wo ich sage, okay, außerdem kannst du mit weniger Nahrung, ja, also musst nicht mehr essen und hast trotzdem Kalorienüberschuss, ja, mit weniger Nahrung trotzdem entsprechend die Gaining Rates aufrechterhalten, so wie es bei mir jetzt der Fall war, ne, wie am Anfang des Podcasts erwähnt. Und damit fahre ich aktuell natürlich auch sehr, sehr gut, weil Schritte, 4. Faktor, natürlich auch irgendwann doch auch in Ermüdung ausarten. Es ist natürlich pro Schritt ganz, ganz marginaler Anteil an Ermüdung. Aber bei 15.000 Schritten oder bei 20.000 Schritten und das auf täglicher Basis, ist das schon eine große Menge an Ermüdung, die dann über eine Woche gesehen anfällt oder über einen Monat gesehen anfällt. Und dann fällt das Ganze, wenn man die Zeit wieder den Hebel nimmt, die Zeit nimmt, dann fällt das natürlich doch wieder ins Gewicht. Und dann ist eine zu hohe Schrittzahl, die man vielleicht kleiner halten könnte, wieder etwas, was rein für die Hypertrophie nicht unbedingt in dem Maße, in dem Teil dran ist, wo man effizient sein sollte oder wo wir effizient wären. Ja? Also es kann eine Limitation definitiv sein. Und was man auch nie vergessen darf, ganz oft wird er natürlich ins Feld gezogen, es geht ja natürlich um die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Da seid ihr mit 10.000 Schritten, wenn ihr genetisch keine Disposition dazu habt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu haben, dann fahrt ihr mit 10.000 Schritten am Tag schon super. Und ansonsten kann man halt immer noch gezieltes Herz-Kreislauf-Training machen, sollte das vonnöten sein oder der Faktor ins Spiel kommen, dass man auch seine Herz-Kreislauf-Kapazitäten hochfahren muss, weil das vielleicht auch ein limitierender Faktor im Krafttraining sein kann, dann ist tatsächlich wirklich gezieltes Cardio-Training mit einer guten Trainingssteuerung auch wieder den im Vorteil. Ne? Also wie gesagt, Schritte ist ja jetzt so, Schritte machen ist jetzt so der neue Cardio-Gold-Standard geworden in unserer kleinen Nische, was ich sehr, sehr begrüße, ja, bis zu einem gewissen Grad sehr, sehr begrüße, weil es natürlich auch viele Vorteile hat. Ne? Man geht raus, man ist an der frischen Luft, man kriegt Licht, auch all diese Faktoren, die sind natürlich positiv. Es kann aber natürlich Überhand nehmen, wenn man dann sagt, ich nehme jetzt jeden Weg zu Fuß. Ich gehe jeden Weg zu Fuß, ich verliere Zeit, ich verliere Energie, die ich dafür verbrauche, die ich dann wieder essen muss. Ja, nicht oft, nicht selten ist das einer der Sachen, die ich bei Klienten, die neu im Coaching sind, bei denen ich das sehr, sehr gerne anpasse, ein bisschen nach unten hin sogar, um halt bessere Ergebnisse auf lange Sicht zu produzieren. Ne? Juri, das soweit dazu. Ja, fast wieder eine Stunde durch. Bedanke mich wieder bei jedem Einzelnen, der hier von vorne bis hinten die Podcasts komplett durchgehört hat. Ja. Das Ganze gibt es, wie gesagt, jede Woche, falls die Zeiten noch nicht bekannt sind. Es ist immer sonntagsvormittags zwischen 9 und 10 gibt es das Ganze bei YouTube. Und ab montags früh ab 5 Uhr bei iTunes und Spotify. Jede Woche auf die Ohren. Nächsten zwei Wochen sind wieder Gäste in the house. Freue ich mich schon sehr drauf. Zwei Leute, die ich sehr, sehr gerne interviewe. Freue ich mich, wie gesagt, drauf. Ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, lasst gerne eine iTunes-Review da, lasst eine Sternebewertung da, folgt mir oder abonniert das Ganze bei Spotify. Ja, ich kann es mir immer noch nicht merken, ich bin so schlecht da drin, verdammt nochmal. Und ansonsten denkt an die Facebook-Gruppe, falls ihr Fragen habt, findet ihr alles in den Shownotes oder in der Beschreibung. Und ja, ansonsten hören wir uns in der kommenden Woche wieder, wenn es wieder heißt Moin Moin aus Hamburg. Und nun heißt es, in Hamburg sagt man Tschüss.